SRF 1.
SRF 1 Doppelpunkt.
Ich bin kein Mädchen, ich bin ein Bub. Wenn ein Mädchen das immer wieder und vehement sagt, dann ist es logisch, dass die Eltern und das Umfeld irgendwann ins Grübeln kommen. Möchte das Töchterli jetzt einfach mal ein bisschen zu den Buben gehören oder bedeutet das mehr? Ist es eine Phase oder ist das Kind eventuell ein Transkind? Kinder, die sich im falschen Körper fühlen, waren lange ein Tabu gewesen. Seit ein paar Jahren gibt es jetzt aber Fachstellen, die Hilfe anbieten, den Kindern, den Eltern, den Schulen. Wer mit Transkind zu tun hat, der ist häufig zuerst einmal irritiert, verunsichert, stellt sich grundlegende Fragen zu Geschlechterrollen, zu dem, was man in so einem Fall soll und darf unternehmen. Ja, wie soll man damit umgehen? Und wo gibt es Handlungsbedarf? Die Redaktorin Patricia Banzer hat sich für die Sendung Doppelpunkt diese Stunde an diesem Dienstagabend genau diese Frage gestellt.
Wir kommen alle auf die Welt als Baby, genau. Als Baby, das schreit und schlaft und trinkt und in die Windeln macht. Aber Babys sind nicht nur Baby, Babys sind auch Mädchen oder Buben. Ein Punkt, der am Anfang ziemlich egal ist, weil eben man schlaft, schreit, trinkt oder macht in die Windeln. Viel mehr macht man noch nicht. Aber je älter ein Kind wird, desto mehr wird aufs Geschlecht geachtet. Besser gesagt, aufs Verhalten, wo man oder wo die Gesellschaft mit dem einen oder anderen Geschlecht verbindet.
Also ich finde jetzt, zu einem Mädchen gehört eigentlich, dass sie sich dann auch anfangen zu schminken und so. Mädchen haben eigentlich in den meisten Fällen lange Haare. Und also sie sind allgemein eigentlich sehr bewusst über ihr Aussehen. Und Buben, also bei mir ist das jetzt so, ich mache jetzt nicht 20 Minuten an meinen Haaren, wenn ich aus dem Bett komme.
Mädchen sind für mich so eher die, die nicht gerade irgendwie, wenn es regnet, rausgehen, gehen Fußball spielen, so wie die Jungs, sondern dann bleiben die lieber unter dem Dach im Schermen und lästern eher ein bisschen mehr als die Jungs. Die Jungs schlagen gerade rein und die Jungs, die tun sich mehr showen als Mädchen und sie legen mehr so protzige Jacken oder so Zeug an.
Es ist allgemein bei Mädchen so, dass wenn ein Trend ist, wird automatisch von den meisten Mädchen eingehalten. Weil es ist der Gruppendruck da, wo ich jetzt nicht weiss, ob es bei Buben auch ist, aber du probierst halt einfach dich anpassen an die anderen.
Also was ich finde, viele Buben zeigen ihre Gefühle nicht gern und sie versuchen immer hart zu sein. Und jetzt viele Mädchen, die ich kenne, haben kein Problem, was ich eigentlich normal finde, mit ihren Gefühlen zu zeigen. Also nicht allein habe ich vielleicht seit ich 8 war, nicht mehr gefühlt. Weil man das als Bub einfach nicht macht.
Meine Kinderreporter Julian, Raphael, Lea, Samuel und Kenji von der SRF-Kindersendung Zambo. Sie haben klare Vorstellungen, was zu einem typischen Mädchen oder zu einem typischen Bub gehört. Für die Kinder, die eben keine typischen Mädchen oder Buben sind, können diese Kategorien schwierig werden. Besonders für die, die sich ganz im anderen Geschlecht fühlen, die Transgender sind oder Transkind, wie man auch sagt. Kinder und Jugendliche, die nicht wissen, wo sie hingehören, mit wem darüber reden, Menschen, die häufig depressiv oder suizidal werden. Trans was? Wenn man trans hört, hat man schnell viel Fragezeichen im Kopf. Man denkt sehr schnell an Sexualität, an Geschlechtsumwandlungen, an Transvestiten. Bringen wir doch als erstes ein bisschen Klarheit in den Begriffssalat. Für das besuche ich Hannes Rudolf, Leiter der Fachstelle für Transmenschen im Checkpoint Zürich. Eine Fachstelle, wo sie 2012 Transmenschen und ihre Angehörigen oder auch Fachstellen beratet, die mit Transmenschen zu tun haben.
Ja, ich versuche das mal zu sortieren. Unter Trans, manchmal mit Sternchen, manchmal ohne Sternchen geschrieben, fasst man Leute zusammen, die sich mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt aufgrund der Geschlechtsorgane zugeordnet wurde, nicht identifizieren können. Das heißt, wir haben es zum einen mit Männern oder Jungen zu tun, die in einem Körper zur Welt gekommen sind, wie sonst Mädchen haben. Oder wir haben es mit Mädchen oder Frauen zu tun, die in einem Körper zur Welt gekommen sind, wie ihn üblicherweise Jungen haben. Oder wir haben es mit Leuten zu tun, die zwar mit einem eindeutigen Körper auf die Welt gekommen sind, aber sich weder als Männer noch als Frauen verorten selbst.
Es geht also nicht um Menschen, die zum Beispiel mit beiden männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen sind. Das sind dann intersexuelle Menschen. Es geht auch nicht um Transvestiten, die sich gerne mal verkleiden. Und ganz wichtig sage ich, es geht auch nicht um Sexualität, auch wenn das viel verwechselt werde.
Man denkt, das hat irgendwas mit Sexualität oder mit sexueller Orientierung zu tun, also wie Homosexualität oder Bisexualität. Das ist aber ganz, muss man ganz klar abgrenzen. In dem einen Fall geht es darum, von wem fühle ich mich erotisch oder romantisch angezogen. Und in dem anderen Fall, im Transfall, geht es darum, wer bin ich selber? Als welches Geschlecht identifiziere ich mich?
Und ob ich dann in dem Geschlecht mich von Mann oder Frau angezogen fühle, das ist dann wie einfach nochmal ein anderes Thema.
Genau, das ist eine Frage, die man separat betrachtet. Transmenschen können genauso wie Cis-Menschen, das sind alle, die nicht trans sind, können heterosexuell, bisexuell, homosexuell sein oder das noch anders definieren.
Trans hat also nichts mit Sexualität zu tun und auch nicht damit, wenn man gerne Sachen macht, die von der Gesellschaft als typisch weiblich oder typisch männlich angeschaut werden. Sich frisieren oder Autorennen schauen zum Beispiel, sagt Hannes Rudolf.
Es gibt Männer, die ganz klar für sich haben, dass sie Männer sind, obwohl sie keinem einzigen Männerstereotyp entsprechen. Und es gibt auch Transmänner, die als Kinder mit Puppen gespielt haben und die gerne ihre Puppen frisiert haben, aber die trotzdem irgendwann merken, meine Identität ist männlich. Ich bin halt ein Mann, der gerne irgendwie sich für Kinder interessiert und für Kleidung und für Mode, aber ich bin trotzdem ein Mann. Das darf man nicht verwechseln und das ist auch was das im Thema Trans so schwierig zu verstehen ist, weil ganz viele denken, es hätte was damit zu tun, dass man ein bestimmtes Rollenbild erfüllen möchte. Damit hat es aber nichts zu tun.
Es geht um die Identität, um etwas, das wahnsinnig schwer beschreibbar ist, wo nicht an einem Gegenstand oder an einem Verhalten festgemacht werden kann. Es geht darum, ob man sich als Mann oder als Frau fühlt, als Mädchen oder Bub. Wir reden in dieser Sendung von Kind. Und wenn man von Kind redet, kommt ganz schnell die Frage, ab wann kann man das überhaupt wissen, ob man ein Mädchen oder ein Bub ist? Ich besuche eine Familie mit einem Transkind. Dem Kind sage ich zum Schutz in dieser Sendung Aaron. Und zu seinem Schutz haben wir auch seine Stimme verändert. Der Aaron ist 11 und hat seit 1,5 Jahren einen Bubennamen. Auf die Welt gekommen ist er als Mädchen. Er lebt mit seinen Eltern und zwei Schwestern auf dem Land. Seine Geschichte ist atypisch und zwar darum, weil weder der Aaron noch seine Familie je besonders unter der Situation gelitten haben. Ich besuche die Familie bei ihm zur Nacht. Die Kinder lachen über die älteste Schwester, die mit einer Freundin, die hier übernachtet hat, viel zu lange geplaudert hat und darum völlig verschlafen ist. Niemand will den Schimmelkäse auf der Platte, dafür läuft der Emmentaler wie geschmiert. Ja. Habt ihr von euch das Gefühl, ihr seid eine wahnsinnig andere Familie als andere?
In gewissen Sachen sind wir sicher anders. Aber sonst, in gewissen Sachen sind wir, glaube ich, eine ganz normale Familie wie andere, ja.
Aber nur
wenige. Aber nur wenige Sachen. Es gibt ein paar Punkte, die anders sind. Aber sonst würde ich sagen, andere empfinden uns als normale Familie. Nur so gerade die Ängste wissen, so ein bisschen, was bei uns eben anders läuft.
Am Tisch vor einer grossen Käseplatte sitzen Mami, Papi, zwei Mädchen und ein Bub, der Aaron. Er nimmt seit einem Jahr Pubertätsblocker. Das sind regelmäßige Spritzen, die die weibliche Pubertät unterdrücken. Eine Behandlung, die reversibel ist. Das heisst, wenn man sie stoppen würde, würde sich der Körper normal zur Frau weiterentwickeln. Der Plan ist, dass der Aaron diese Blocker noch ein Zeitchen weiternimmt und später mit Hormonen anfängt, um dann die männliche Pubertät einzuleiten. Die Familie ist sicher, dass das der richtige Weg ist, weil der Aaron ist schon lange sicher.
Ich habe schon eigentlich fast immer gewusst, dass ich ein Giu fühle. Ja, habe ich viel gedacht. Eigentlich.
Was haben denn ihr als Eltern gedacht? Hat man das sehr früh gespürt?
Ja, also er war etwa 3, zwischen 3 und 4, wo das angefangen hat und er den Wunsch hatte, ein Bub zu sein. Aber wir hatten dann schon noch so das Gefühl gehabt, dass es so etwas spielerisch ist. Jedes Mädchen will mal wie ein Bub sein oder jeder Bub will vielleicht mal Nagellack und was auch immer. Und ihm einfach Zeit geben und gefunden, wir lassen ihn machen und so doch. Und das haben wir einfach ihm die Freiheit gelassen. Dass wir ihn nie in ein Schema reindrängen wollten. Du musst jetzt einfach ein Mädchen, dich wie ein Mädchen verhalten oder anlegen, wo du einfach eins bist.
Magst du dich erinnern, wann hast du dich dann unwohl gefühlt?
Als ich mal Kleider hatte, also Mädchenkleider, in die Schule gegangen, dann habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt.
Hast du dann müssen, ein Mädchenkleider anziehen?
Also, ja, für meine Geschwister, die habe ich es gemacht.
Das war aber eine Ausnahme gewesen. Seit der Aaron 3 ist, ist er, dort hat man noch sie gesagt, rumgelaufen wie ein Bub. Viele haben ihn auch für einen Bub gehalten.
Ja, ich bin auch gern, bei meinen Schülerkollegen, bin ich auch gern bei den Kolleginnen und Kolleginnen mehr gewesen. Und ja, habe mich dort wohl gefühlt.
Niemand hat es besonders gestört. Die Eltern haben ihn machen lassen. Auch die Mitschüler haben keine blöden Sprüche gemacht, sagt Aaron.
Also sie haben eigentlich gar keine Bemerkung gemacht. Die haben einfach gedacht, er darf das machen, was er will.
Wann habt ihr dann das Gefühl gehabt, gut, jetzt verändern wir gleich etwas? Weil da kann man ja sagen, die Situation war nicht eine unangenehme.
Ich denke, also einfach, ist es so ein bisschen ein machen und abtasten, wie sich es wird entwickeln. Und irgendwann ist es so bestimmt gewesen, es war nie an einem Millimeter irgendwo gewesen. Ja, es könnte doch eben noch in die andere Richtung gehen. Es ist eigentlich, je älter das er wurde, umso klarer ist es gewesen, und so klar können kommunizieren. Haben wir einfach gesagt, bevor er in die Pubertät kommt, wollten wir einfach da wirklich noch medizinisch abklären, was da jetzt Sache ist, oder? Und wenn wir wissen, ist es wirklich eben irgendwie Spleen und irgendwann kommt dann mal der Klick und irgendwie, ja, ich bin jetzt doch ein Mädchen. Und wenn eben nicht, dass wir frühzeitig genug früh können handeln, oder?
Weil wenn der Körper sich in der Pubertät verändert, nehme ich den Leidensdruck für Transkinder deutlich zu. Auch Maron seine Angst vor der Pubertät war schon früh gross.
Es war eine riesige Angst, dass er natürlich bei den Eltern Schwester sieht, wie die sich körperlich verändern. Dass die Brüste vorwachsen wachsen. So. Und das war ein riesiger Horror für ihn. Jeden Morgen hatte er Angst, aufzuwachen und etwas zu spüren. Und die Angst hat man mit dieser Blockade natürlich total nehmen. Dass man mit seinem Gesichtsausdruck noch erinnert, das war eine riesige Erleichterung.
Der Input, um etwas zu unternehmen, sei von Aaron gekommen, als er etwa mit 7-jährig zusammen mit den Eltern einen Film gesehen hat über ein Mädchen aus Amerika, das als Bub gelebt hat. Der sei eingeschlagen wie eine Bombe, erzählt die Mutter am Nachttisch.
Ich glaube, er hat sich gefunden, hat wie gemerkt, das ist das, was ich bin. Genau das, wo das Mädchen als Bub jetzt dort ist und lebt und erzählt. Genau das habe ich auch, spüre ich auch, fühle ich auch. Und genau so möchte ich auch leben. Ich glaube, es war das gewesen, wo ihm wie erklärt hat, was alles abgeht bei ihm. Gefühlsmässig und eben, weil der Bub sein unbedingt, hat er gemerkt, dort ist jemand, der genau gleich ist wie ich, der genau gleich fühlt. Ja, er ist nachher gekommen und hat gesagt, ob wir auch mal zum Arzt können, das abklären. Und dann haben wir gefunden, ja, ist gut, das machen wir.
Abklärungen oder Beratungen zum Thema Trans haben in den letzten 5 Jahren deutlich zugenommen. Das erklärt mir Hannes Rudolf, Leiter der Fachstelle für Transmenschen in seinem Büro in Zürich. In einem kleinen Pensum habe er im letzten Jahr 230 Leute per Mail und 93 Leute persönlich beraten. Leute, die zu ihm kommen, weil sie einen Verdacht haben, dass sie könnten trans sein. Andere sind schon sicher, wollen aber wissen, was es für Mittel gibt, damit zu leben. Der Leidensdruck ist bei jeder Person ein anderer. Die einen leiden besonders unter der sozialen Seite, also dass zum Beispiel beim Sport den Mädchen und nicht den Buben zuteilt werden. Andere halten es vor allem ihrem Körper nicht aus, auch wenn sie damit auf einer einsamen Insel leben würden. In Gesprächen versucht Hannes Rudolf herauszufinden, wo es am meisten Handlungsbedarf gibt. Wirklich wissen, ob eine Person trans ist, können wir als außerstehende Person nie abschliessend.
Es weiß niemand außer einer Person selbst, was sie für eine Geschlechtsidentität hat. Es gibt natürlich Indizien und Anzeichen, aber ich kann es nicht verifizieren. Wissen kann es die Person am Ende nur selber.
Kinder spielen gerne mit ihrer Identität, sie schlüpfen die andere Rolle, probieren verschiedene Sachen aus. Aber ab wann findet dann der Hannes Rudolf, ab wann sollen die Eltern etwas unternehmen?
Wenn Kinder sich nicht geschlechtsspezifisch oder geschlechtstypisch verhalten, das ist immer was, wo ich sagen würde, auf keinen Fall irgendein Problem daraus machen. Wenn ein Junge gerne Röckchen anzieht, wenn ein Mädchen ruppig ist und lieber mit Jungen spielt, das ist alles völlig in Ordnung. Das ist nichts, wo man sich Sorgen drum machen sollte. Das sollte man noch nicht mal groß thematisieren, meiner Meinung nach. Der Punkt, wo Eltern hellhörig werden sollten und in den meisten Fällen von alleine auch tun, ist, wenn das Kind über einen längeren Zeitraum sagt, ich will kein Mädchen sein, ich will kein Junge sein. Wenn ein Kind sich den anderen Körper wünscht Oder ich habe auch mal einen Fall gehört, wo wirklich ein Transmädchen zu seinen Eltern gesagt hat, ich schneide mir das Teil ab, wenn das so weitergeht. Ich kann das nicht ertragen. Wenn so Äußerungen gemacht werden über den Körper, über die wirklich ein Unwohlsein und ein Leiden beschreiben, entweder am Körper oder an der sozialen Rolle, dann ist ein Handlungsbedarf.
Dass heute viel mehr Leute zur Abklärung und Beratung kommen, liege sicher daran, dass man informierter ist, dass es überhaupt ein Angebot gibt. Aber es liege auch an einer Verunsicherung, weil in unserer Leistungsgesellschaft schnell ein Bedürfnis da sei, Abweichungen zu überprüfen, für alles eine Schublade zu finden.
Ich glaube, der Mensch ist halt so gestrickt, dass er Schubladen und Vereinfachungen braucht. Wir könnten ohne diese Vereinfachungen auch gar nicht mehr handeln. Aber ich glaube, es hat auch noch was mit der Beobachtung zu tun. Wie sehr stehen wir heute mit allem, was wir sind, unter Beobachtung? Und da ist es dieses Beobachtetsein und dass man so ein sozial auch ausgestelltes Dasein auch über die sozialen Medien und so weiter hat, führt dazu, dass die Möglichkeit, benennen zu können, was man ist oder sich zuordnen zu können, verlockender ist, als zu sagen, ich bin halt irgendwie total individuell, ganz ich und ich ecke aber dort an, dort an, dort an und dort an. Also das Anecken ist, unsere Gesellschaft hat eine geringe Toleranz gegenüber Abweichungen. Und ich glaube, dass diese geringe Toleranz auch dazu führt, dass es immer mehr Schubladen gibt.
Es ist verständlich, dass Eltern und Institutionen Hilfe brauchen, wenn sie ein Transkind haben. Sie sind verunsichert. Aber sie holen häufig schneller Hilfe, als für das Kind eigentlich nötig wäre, sagt Hannes Rudolf. Ein Bub, der mal ein Röckli anziehen will, müsse noch lange kein Grund zum Handeln sein.
Oft ist es dann aber schon so, dass die Institution, dass der Kindergarten irgendwie dann verunsichert ist und das Gefühl hat, man muss das jetzt psychiatrisch abklären, ob man das erlauben darf. Dabei steht in keinem Gesetz der Welt, dass Jungen keine Kleider anziehen dürfen und Mädchen keine kurzen Haare tragen. Also das Bedürfnis, sich abzusichern, ist einerseits auf Seiten der Eltern, aber auch auf Seiten der Institutionen sehr groß.
Auch Aaron und seine Familie, die ich in ihrem Einfamilienhaus auf dem Land besuche, sind froh um professionelle Beratung. Der Aaron, der vor eineinhalb Jahren noch einen Mädchennamen hatte, weil er als biologisches Mädchen auf die Welt gekommen ist, der aber schon seit seinem dritten Lebensjahr gesagt hat, ich bin ein Bub und auch so rumgelaufen ist.
Ich glaube, für uns war es mega wichtig, die professionellen Abklärungen. Man steht dann irgendwo schon an einer Weggabelung, oder? Man muss Entscheidungen treffen. Und wir haben gesagt, wir wollen die Entscheidungen treffen, bevor wirklich Pubertät anfängt und Sachen einsetzen, die man später nur noch mühsam oder operativ rückgängig machen kann. Auf der anderen Seite ist der negative Aspekt, man muss eigentlich einen Entscheid treffen und ein Kind ist immer noch ein Kind.
Ich sitze am Esstisch mit dem 11-jährigen Aaron und seiner Familie. Eine Familie, die darum außergewöhnlich ist, weil sie im Aaron sein Bedürfnis, ein Bub wollen sie, nie zum Problem gemacht haben. Aber zum Thema natürlich schon. Mit etwa 8 sind sie erst mal Abklärungen machen, erzählt die Mutter.
Es ist viel Blut abgenommen worden, um zu schauen, wie sieht es aus mit den Hormonen. Ist das irgendwo in Balance oder nicht? Man hat die Hand geröntgt, um zu schauen, wie ist das Wachstum oder wo steht er. Körperlich ist er abgecheckt worden. Man hat Ultraschall gemacht beim Bauch, um zu schauen, ob weibliche Organe da sind. Und wir haben ihm Bestätigung bekommen, dass er wirklich als Frau ausgerichtet ist. Dass es einfach wirklich das ist, wo man einfach sagt, geboren im falschen Körper. Und sie uns auch die Erklärung haben gegeben, der Kopf ist der, der bestimmt. Also das Hirn ist das, was bestimmt, wie du dich fühlst. Am Hirn ist es egal, ob jetzt du eine weibliche Hülle hast oder eine männliche. Das Hirn fühlt einfach so und jetzt hat es einfach bei ihm die falsche Hülle dazu gegeben. Und heute tut man halt einfach das Äußere am Inneren anpassen und nicht wie früher das Innere am Äußeren.
Der Aaron sei ja schon früher häufig als Bube angesprochen worden, hat das Buben-WC gebraucht, manchmal auch heimlich.
Sind wir zum Beispiel irgendwie am Flughafen gewesen, weil wir als Familie weggegangen sind, geht man einfach vorher noch schnell auf die Toilette. Das ist immer mit mir gekommen. Er hat auch immer irgendwelche Ausreden gefunden. Ja, bei den anderen muss man so lange warten oder so. Und ich glaube, auch schon dann, das ist einfach schon lange vorher gewesen, er hat immer auf das Mannen-WC wollen. Oder wenn wir im Restaurant waren, und er alleine gegangen ist, haben wir x-mal herausgefunden im Nachhinein, dass er auf dem Mannen-WC ist. Das ist eigentlich immer, gell?
Der Fall war für alle schnell klar. Darum hat Aaron nach den vielen Abklärungen angefangen mit Pubertätsblockern, Spritzen, die die Pubertät rauszögern. Eine Massnahme, die Luft gibt zum Nachdenken, bevor es dann irgendwann weitergeht mit der nächsten Behandlung.
Nachher ging es eigentlich weiter mit Hormonen. Die Ärztin hat uns das letzte Mal gesagt, dass im Frühling jetzt noch ein bisschen andere Gespräche werden anstehen, einfach halt psychologisch, um wirklich nochmal zu schauen, ist das immer noch so? Ist das Bedürfnis da? Will er das immer noch? Und wenn das wirklich so ist, wird einfach mit diesen Hormonen angefangen. Sobald man Hormon spritzt, ist das nur noch teilweise reversibel. Also ist das etwas, wo man sich wirklich sicher muss sein. Aber den Schritt macht man, wenn man sich sicher ist.
Es sind viele Gespräche, viele Abklärungen, die ein Transkind durchläuft. Für ein Kind, das einfach ein Kind sein will. Die Art und Weise, wie die Familie damit umgeht, erleichtert dem Aaron aber vieles. Dass er ein Bub ist, ist allen klar, auch der älteren Schwester.
Für mich war es halt echt, ja, normal, weil für mich war er immer so der Brütsch. Und halt, ich habe ihn eigentlich auch fast nie als Mädchen gesehen. Ich habe ihn immer als Brütsch gesehen, aber ja, sobald er die Kleider hatte von der Gira und so und Haare geschnitten und alles. Ich wollte ihn halt eben schon mit Mädchenkleidern in die Schuhe schicken. Und habe gedacht, ja, vielleicht gefällt es ihm ja gleich, aber dann, es hat ihm halt nicht gefallen. Und dann dachte, also, er darf ja auch so sein, wie er ist. Und er ist immer noch so, wie er früher war. So.
Bei Transmenschen geht es um Identität. Es ist ein Thema, das viele Fragezeichen aufwirft. Wie kann man dann wissen, ob man Mann oder Frau ist, Bub oder Mädchen, wird immer wieder gefragt. Woher hat man die Sicherheit? Schwierige Frage. Dagmar Pauli ist Chefärztin von der Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Sie leitet seit 2009 eine Sprechstunde für Geschlechtsidentitätsfragen. Über die letzten Jahre hat sie über 50 Fälle mit Transkind begleitet. Sie kennt den Unterschied zwischen der Phase, wo Kinder einfach ausprobieren, und den Fällen, wo die Betroffenen wirklich transident sind.
Das ist ein ganz tiefes Empfinden, dass man sich nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht oder mit dem Körper identifizieren kann. Ein deutliches Leiden oder zumindest eine deutliche Inkongruenz, so das Gefühl, da passt was nicht, das bin nicht ich, ich bin das nicht. Und das ist was anderes als ein robustes Mädchen, was auch gerne Fußball spielt und mal kurze Haare haben will und so weiter. Ich denke, aufmerksame Eltern, die merken das schon. Das ist ein anderes Gefühl und das kommt dann auch ganz anders zum Ausdruck. Also die Eltern von transidenten Kindern, die merken und wissen das, sehen das auch dann.
Auch Dagmar Pauli sagt, ausprobieren, in andere Rollen schlüpfen gehört dazu. Tut einem Kind gut und ist noch lange kein Grund zur Hysterie.
Dass man mit den Geschlechtsattributen spielt und dass sich Mädchen wie Jungs anziehen und Jungs wie Mädchen, das finde ich gut, gesund sowieso. Das ist ein ganz häufiges Phänomen und ich glaube, je offener unsere Gesellschaft wird, desto häufiger wird es sein. Warum sollen nicht Jungs sich auch mal mit Schmuck bekleiden oder irgendwas machen? Das ist ja auch ein Modetrend.
Zu ihr in die Sprechstunde kommen zum einen Eltern mit präpubertären Kindern, die vielleicht einfach eine Beratung wollen, Fragen zum Alltag haben, wollen wissen, was sie dem Kind erlauben und was nicht, in Sachen Kleider oder WC zum Beispiel. Dann die etwa 11-12-Jährigen, die langsam Richtung Pubertät gehen und Pubertätsblocker ein Thema werden. Die Blocker also, wo Kinder und Eltern Zeit geben, weil sie Pubertät rauszögern. Die grösste Gruppe sind aber die Jugendlichen, die schon in der Pubertät stecken.
Die sich sehr unwohl fühlen mit ihrem Körper, mit ihrer Rolle, wie sie wahrgenommen werden und bei denen auch ein hoher Druck ist von den Jugendlichen selbst. Sie möchten Hilfe haben und sie möchten was ändern. Hier würde ich mal sagen, ist schon bei der überwiegenden Mehrzahl der Leidensdruck sehr hoch, weil sie auch wirklich unter dem Körper an und für sich leiden. Jugendalter ist sowieso eine vulnerable Phase und alle haben so irgendwelche Probleme mit Körper und Entwicklung, alle Jugendlichen. Und wenn dann das dazukommt, dann ist der Leidensdruck oft schon groß und dann werden die auch nicht selten suizidal. Und die Suizidrate oder die Suizidalität ist ja auch höher als bei anderen Jugendlichen deutlich. Das zeigen internationale Studien.
Dagmar Pauli lässt den Kindern und Jugendlichen, die zu ihr kommen, zuerst mal gut zu. Jede Geschichte sei anders.
Also wir sprechen viel über Zukunft. Wie sehe ich mich denn, wenn ich erwachsen bin? Mit wem möchte ich zusammenleben, alleine leben oder Partnerschaft? Habe ich auch realistische Vorstellungen, was überhaupt medizinische Behandlungen können? Wenn die Kinder sehr klein sind, haben sie manchmal schon die Vorstellung, das ist wie Zauberei und dann ist man einfach, alles funktioniert. Und dass man auch gucken kann, sind das realistische Vorstellungen, was die Medizin heute alles kann und was vielleicht auch nicht.
Wichtig sei ich auch, den Leuten zu erklären, dass sie nicht alle medizinischen Behandlungen machen müssen, also zum Beispiel nicht für jedes Kind später auch eine operative Geschlechtsangleichung nötig ist. Es gäbe verschiedene Wege, Transidentität zu leben. Immer mehr Transmenschen machen das auch. Dagmar Pauli versucht also, eine individuelle Lösung zu finden, zusammen mit den Kindern und den Eltern. Auch wichtig sage ich, es müsse nicht alles aufs Mal gemacht werden oder gewusst werden.
Ich versuche immer den Eltern zu sagen, wir müssen das nicht wissen jetzt, ob das definitiv ist. Wir schauen nur, was jetzt stimmt. Und es wird meiner Meinung nach zu früh sich schon immer gefragt, ob das jetzt definitiv ist oder nicht. Natürlich, man möchte es gerne wissen als Eltern, weil man auch weiß, der Transweg ist auch ein schwieriger Weg. Und die meisten möchten das ihrem Kind ersparen, dass man einen schwierigen Weg gehen muss. Aber das muss man nicht alles schon mitdenken. Das wird sich dann weisen, wenn das Kind alt genug ist. Oder wenn man in die Pubertät kommt, dann muss man sich am Anfang der Pubertät die Frage der Blockade stellen und auch noch nicht definitiv wissen. Ich habe persönlich jetzt 3 Fälle erlebt, was viel ist. 3 Fälle, wo die Pubertätsblockade wieder abgesetzt wurde und die Jugendlichen sich entschieden haben, ich brauche das jetzt nimmer, ich werde jetzt doch ein Mann.
Auch bei der Sprechstunde für Geschlechtsidentitätsfragen sind die Anfragen gestiegen. Was aber überhaupt nicht heisst, dass es mehr Transkinder gibt.
Wie häufig das in der Bevölkerung vorkommt, das wissen wir effektiv nicht, weil sich noch nicht alle outen oder an Institutionen oder Fachpersonen wenden und auch in Umfragen das gar nicht so gut erhoben ist. Ich glaube aber nicht, dass das Phänomen am Zunehmen begriffen ist. Wieso sollte das so sein? Ich glaube, es sind wahrscheinlich genau gleich viele, die mit ihrer Rolle oder mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, die dem falschen Geschlecht zugewiesen worden sind. Und das sind genau gleich viele, nur jetzt bekommen sie eben Hilfe und erst in einigen Jahren wird man wissen und gute Untersuchungen machen können, wie häufig das tatsächlich ist.
Transgender Network Switzerland schätzt ganz grob, dass es in der Schweiz etwa 8'000 Personen könnten sein, die sich irgendwann im Leben als Transpersonen äussern.
SRF 1 Doppelpunkt.
Transkinder und Jugendliche werden heute schneller erkannt. Es kann ihnen darum besser geholfen werden. Durch Gespräche, durch das Aufzeigen von Möglichkeiten, durch medizinische Eingriffe. Spätestens vor so Eingriff stellt sich häufig die Frage, kann man, darf man im Kinder- und Jugendalter überhaupt schon behandeln? Hormone geben, die eine Entwicklung einleiten, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Was sagt unser Recht? Transkinder in der Schweiz, Kinder, die sich im falschen Körper fühlen. Schweizer Medizinrecht sagt,
es braucht eine informierte Einwilligung in eine medizinische Behandlung. Das heisst, der Arzt muss einem genau erklären, was passiert, was es für Alternativen gibt, was passiert, wenn man es nicht macht, was es für ein Medikament ist, was die Effekte davon sind. Und wenn das Kind, Jugendliche kann erfassen und selber kann entscheiden, ja, das ist das, was ich will, dann muss die Person selber einwilligen. Transkinder, gerade in diesem Alter, Anfangs Pubertät, sind aber in aller Regel urteilsfähig und können das auch selber und müssen das auch selber entscheiden.
Das sagt Alex Recher, Jurist und Leiter der Rechtsstelle von Transgender Network Switzerland in seinem Büro in Zürich. Diese Stelle ist die einzige rechtliche Anlaufstelle für alle, die mit dem Thema Trans zu tun haben, also Erwachsene, Jugendliche, Eltern, Arbeitgeber, Spitäler oder Ärzte. Am häufigsten kommen die Fragen rund um die Änderung des amtlichen Namens und um die Krankenkasse. Bei den Kindern sind es Fragen wie zum Beispiel, wie darf man das Kind anreden? Darf man einer Samantha zum Beispiel plötzlich Aaron sagen? Was für ein Name muss im Zeugnis stehen? Auf welches WC und Garderobe soll es und darf das Kind gehen?
Es gibt 2 Punkte, die wichtig sind. Das eine ist, in der Schweiz darf man frei seinen Namen wählen, den man sozial verwendet. Also man darf sich irgendwie nennen, in der Schule, im Verein, in der Familie. Das interessiert den Staat nicht, solange das nur im Privaten ist oder in der Schule oder am Arbeitsplatz oder so, nicht in den amtlichen Dokumenten. Das heisst, die Schule darf ihm Aaron sagen. Was wichtig ist, die Schule muss mit den Eltern zusammen im Kindeswohl handeln. Das heisst, sie dürfen nichts machen, was dem Kind schadet. Und heute wissen wir, dass Kinder, die irgendwo eine Geschlechtsvarianz verhalten haben oder trans sind, dass denen schadet, wenn sie nicht sich selber sein dürfen.
Wenn es aber um die Änderung vom amtlichen Namen oder dem amtlichen Geschlecht geht, wird es in der Schweiz schnell kompliziert.
Häufig ist es so, wenn man ein Schreiben hat vom Psychologen und je nachdem, wie man mit Hormonen angefangen hat, kommt man das über, die Namensänderung. Das amtliche Geschlecht wird sehr häufig nach Sterilisation verlangt. Das heisst, wir haben in der Schweiz im Moment die paradoxe Situation, dass man Leute entschädigt und sich entschuldigt, die früher noch zwangssterilisiert worden sind vom Staat, andere Gruppen wie Transleute, und gleichzeitig haben wir Gerichte, die Zwangssterilisationen verlangen von Transleuten heute noch.
Wie ist denn das von Kanton zu Kanton verschieden?
Das ist von Richter zu Richterin, von Gericht zu Gericht verschieden, ja.
Was wird konkret verlangt?
In der Regel ist es ein Nachweis, dass die Person fortpflanzungsunfähig ist. Wir haben jetzt letztes Jahr wieder mehrere Fälle gehabt, wo Gerichte verlangt haben, dass jemand operativ sterilisiert ist. Also das heisst wirklich, die Fortpflanzungsorgane operativ entfernt. Mittlerweile haben wir sehr viele Fälle, wo man mit der Bestätigung über die Hormontherapie, die auch zur Fortpflanzungsunfähigkeit führt, die Änderung vom amtlichen Geschlecht doch schon machen kann. Aber doch, also die Eingriffe werden zum Teil immer noch verlangt. Und das ist ganz klar menschenrechtswidrig. Das verstößt gegen unsere Verfassung.
Wenn ein Mensch trans ist, soll die Krankenkasse fast alle Behandlungen übernehmen. Also zum Beispiel die psychologische Begleitung, hormonelle oder operative Angleichung. Häufig gäbe es aber Probleme, sagt Alex Recher.
Das kann sein, wenn jemand noch jünger ist, unter 25. Das sehen wir immer wieder, dass die Krankenkasse dann auch mal sagen, noch nicht alt genug. Das entspricht überhaupt nicht dem heutigen medizinischen Behandlungsstandard. Dann, was wir auch viel sehen, ist Epilation, also die Entfernung von der Barthaar bei Transfrauen. Man kann sich vorstellen, eine Frau mit Bartschatten, das ist einfach viel auffallender, geht es nicht mehr in unserer Gesellschaft. Das ist etwas, was zu sehr viel Diskriminierung, zu Übergriff, zu Gewalt führt. Und durch das als Schutz für Transfrauen sehr, sehr wichtig. Und trotzdem erleben wir es immer wieder, dass Krankenkassen ablehnen. Wir sehen auch Statistiken, dass Transmenschen, die keinen Zugang haben zu geschlechtsgleichen Massnahmen, höchst suizidgefährdet sind. Also da spielen Krankenkassen wirklich mit dem Leben. Und diese Fälle haben wir noch und nöcher.
Auch Dagmar Pauli sieht als Chefärztin vom Zürcher Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst viel Leiden von transidenten Kindern und Jugendlichen. Durch innere Konflikte, durch Unverständnis vom Umfeld. Eine wahnsinnig wichtige Rolle haben natürlich die Eltern. Die Eltern, die meistens sehr verunsichert sind. In den meisten Fällen gelingt es aber, sie irgendwie irgendwann ins Boot zu holen.
Ich habe eigentlich festgestellt, dass auch die skeptischen Eltern oder die sehr konservativ eingestellten Eltern in Bezug auf dieses Thema das Beste trotzdem für ihr Kind wollen. Praktisch immer. Ne? Und wenn sie dann irgendwann erkennen, was das Beste ist für ihr Kind, dann auch umdenken.
Zumindest die Eltern, die da überhaupt auftauchen. Aber es sei häufig ein sehr harter Prozess.
Es ist schon so, dass es Situationen gibt, wo Eltern sehr, sehr fest Mühe haben mit der Situation und die auch ganz fest weinen mussten und wie den, so einen Abschied nehmen von dem Bild, was sie hatten von diesem Kind. Das, ich sage dann immer, man muss nicht Abschied nehmen von seinem Sohn und dann die Tochter begrüßen, sondern es ist ja mehr Abschied nehmen von dem Bild, was man hatte von diesem Kind und den Wunsch und Vorstellungen und Träumen, die man hatte und dass sich das jetzt ändert. Das kennen andere Eltern auch. Oder man hat sich vorgestellt, das Kind macht eine tolle Karriere, so und so. Und dann geht es halt nicht. Und dass man dann das Bild auch korrigieren muss und nicht die Wunschträume der Eltern das Entscheidende sind für das Glück des Kindes. Das muss man als Eltern sowieso lernen und das in dieser Situation besonders.
Es gibt auch Eltern, die denken, sie hätten etwas falsch gemacht in der Erziehung. Sonst wäre das sicher nicht passiert. Oder sie geraten unter Verdacht, dass sie das Kind zu fest pushen. Beides sei falsch.
Schlussendlich kann man die Entwicklung der Geschlechtsidentität gar nicht beeinflussen durch Erziehung. Man kann zwar in die eine oder andere Richtung pushen und dann kann man auch etwas unterdrücken oder fördern, aber wie das nachher am Schluss rauskommt, ob jemand sich wohlfühlt mit der eigenen Geschlechtsentwicklung, dem biologisch zugewiesenen Geschlecht oder nicht, oder ob man transident sich fühlt, das ist nicht so beeinflussbar durch Erziehung. Da wissen die meisten Leute das heute, wenn man homosexuell sich fühlt, da kann man das ja mit der Erziehung auch nicht beeinflussen. Man kann das unterdrücken, aber man kann es auch nicht fördern, indem das jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Elternteil homosexuell ist, dadurch wird das Kind nicht homosexuell. Das hat man früher auch gedacht. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht sich dadurch beeinflussen lässt. Ich höre auch viel, dass die Leute sagen, ja, das ist jetzt so ein Modetrend mit dem Trans. Also was ich glaube, ja, es ist ein Trend in den Medien, das ist ein Trend. Aber dass man sich so fühlt, das ist überhaupt kein Modetrend. Das ist ein sehr, sehr tiefes Gefühl und da steckt man sich nicht an. Das ist doch gar nicht beeinflussbar von außen und schon gar nicht durch einen Modetrend.
Dagmar Pauli hat viele Fälle gesehen. Am schönsten sei es, wenn lange, schwierige Prozesse zu einem guten Ende kommen.
Das hat mich auch sehr berührt. So ein Vater, der wirklich am Anfang gesagt hat, sowas gibt's nicht, nur über meine Leiche. Wirklich, so hat er das gesagt. Und nachher am Schluss hat er gesagt, ich bin stolz auf meinen Sohn. Und das war ein Transmann. Ne? Also er konnte das so sagen, das war sehr, sehr schön. Ja.
Mittlerweile essen wir Dessert bei Aaron und seiner Familie. Ein 11-jähriger Aaron, der als Mädchen auf die Welt gekommen ist und erst seit eineinhalb Jahren Aaron heisst. Für die Familie ist die Situation nicht mehr außergewöhnlich. Sie haben einen starken Zusammenhalt, haben auch nie psychologische Beratung gebraucht.
Wir haben wirklich nie das Bedürfnis gehabt, also wir nicht als Eltern, die Geschwister auch nicht und er auch nicht. Also wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie traurig wären worden oder dass wir zusammen gerannt haben. Es war auch gar nie ein Leidensdruck da gewesen.
Ich denke, dass der Grund ein bisschen da ist, dass wir von Anfang an so offen mit dem sind umgegangen. Wir haben nie irgendein Problem daraus gemacht oder es überhaupt als Problem angeschaut oder auch kommuniziert, oh, jetzt müssen wir da schauen, so, sondern es war immer normal gewesen.
Und irgendwann ist der wichtige Zeitpunkt gekommen, der Zeitpunkt, wo die Tochter offiziell zum Sohn geworden ist, die Schwester zum Bruder, das Mädchen zum Bub. Der Zeitpunkt, wo man nicht mehr sie, sondern er gesagt hat.
Die Fachärztin hat ganz klar gesagt, quasi der Startpunkt so für das Vorgehen, also eben vor allem hinsichtlich Coming Out, Kommunizieren, wirklich auch Namen wechseln und so weiter, das kommt alles von ihm, oder? Wir können als Eltern oder als Ärzte beraten, aber schlussendlich sagt er, jetzt fühle ich mich danach, jetzt bin ich ready, jetzt will ich das kommunizieren, jetzt will ich wirklich so leben, wie ich mich fühle. Dass man mich noch erinnert, hat er nur so geschaut und so, okay, dann können wir jetzt das machen.
Die hat gemeint, du wartest jetzt noch ein paar Jahre. Und du magst du dich auch noch erinnern?
Ja, ich habe gerade, als sie darüber geredet haben, habe ich gedacht, hoffentlich fällt es dir schon gleich an, dass es nicht noch ein paar Wochen oder so geht.
Aber hast du es ein bisschen überrascht, dass es so schnell ja. war?
Ja.
Die Familie ist an diesem Tag feiern, fein essen. Der Aaron hat seinen neuen Namen selber ausgewählt und alle haben sich sofort daran gewöhnt. Gut, fast sofort, sagt die Schwester.
Was noch so neu war, habe ich immer noch den Mädchennamen gesagt und so. Und dann, sorry und so. Und, dann, und jetzt, wo ich auch so denke, der Name ist ja hella komisch. Es passt gar nicht zu ihm. Und dann denke ich aber so, ja, nein, ich habe gar nicht eine Schwester gehabt. Das ist für mich, ja.
Was jetzt klar ist, es passt alles. Es ist auch in der Klasse, die neuen Kinder, wenn die gesehen haben, dass er zu den Mädchen ist gegangen, in die Garderobe, oder wenn sie Gruppen gemacht haben, Mädchen, Buben, ist er zu den Mädchen. Dann haben die Kinder manchmal nicht nachgekommen. Warum geht jetzt der zu den Mädchen? Und haben das wie nicht können einordnen. Obwohl sie eigentlich gewusst haben, er ist ein Mädchen, aber es hat wie nicht gepasst. Und jetzt fragt sich niemand mehr. Oder im Restaurant, junger Mann, was willst du? Oder? Und dann war er eigentlich noch ein Mädchen gewesen und mit dem Mädchennamen unterwegs. Und jetzt jemand kommt und sagt, junger Mann, nimmst du die Rechnung? Dann ist das völlig okay. Das passt einfach, oder?
Du hast dich auch schnell an den Namen gewöhnt.
Ja, also, es ist schon komisch gewesen, wenn sie aber den neuen Namen gerufen haben. Aber ich war eigentlich froh gewesen und habe mich auch schnell daran gewöhnt.
Das vergesse ich auch nicht mehr. So dann, als wir wirklich den Schritt gemacht haben und das Coming-out kommuniziert haben, das war unglaublich, wie man es hat gesehen, wie er aufgelebt hat. Man hat wirklich gemerkt, jetzt ist er angekommen, jetzt ist er da, jetzt ist er.
Ein Outing in der engeren Familie sei das eine, in der weiteren Familie war es schon ein bisschen schwieriger gewesen. Die 80-jährige Großmutter, die das einfach nicht kann verstehen. Der ein oder andere Verwandte, der den Kopf geschüttelt hat und gefragt hat, wie es das dem Kind antun könnte. Im Dorf, in der Schule, hat das Outing ganz genau geplant und koordiniert werden. Ein Psychologe ist mit zur Schulleitung gekommen, um alles zu erklären. Man hat zum Beispiel genau überlegt, wie und wann man die Eltern der Schulgespendli einweihen soll.
Wir haben auch gleichzeitig an dem Tag, wo wir sie in der Klasse kommuniziert haben, nachher auch den Brief an alle Eltern geschickt. Einfach, dass auch nicht da die Rumors entstehen, weil die Leute einfach schlichtweg heute nicht, noch nicht genug aufgeklärt sind über das Thema. Und dann hat schon davon umgeistern. Oder?
Also die Schule hat sehr, sehr gut reagiert. Wir waren dort wirklich positiv überrascht gewesen. Sie haben wirklich gut mitgemacht. Sie haben der erste Fall jetzt so, da hier bei uns in der Schule. Und sie sind sehr offen für das.
Aber trotz der Offenheit hat der Tag vom Outing auch Angst gemacht, sagt Aaron.
Ja, ich war sehr nervös gewesen, aber ich war sehr froh gewesen, als das alles vorbei war. Und bin eigentlich froh gewesen, dass sie nicht böse haben. Also ja, darüber geredet.
Du hast Angst gehabt vorher, dass sie komisch könnten reagieren?
Ja, und ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, dass sie über mich händeln. Aber eigentlich schlussendlich ist es gut angekommen.
Und es hat dann nichts an den Freundschaften geändert oder so, dass du das gefunden hast, oh, die wissen jetzt nicht, wie damit umgehen?
Nein, es war eigentlich alles gleich gewesen, wie immer.
Es ist fast alles positiv gelaufen. Der Aaron hat nichts Negatives gehört, die Schwestern schon.
Gerade am Anfang, so, ich weiss nicht, erste oder zweite Woche hat es schon noch so ein paar wüste Szenen gegeben, auf dem Schulhof oder auf dem Weg haben. Weißt du noch denn?
Ja, also ich war mit meinen Kolleginnen und so, und dann hat es dort so einen, der gleich alt war wie ich, hat dann einfach so, habe ich extra, hat dann gleich laut anfangen zu reden, ja, da die Schlampe will sich doch jetzt noch so einen Schwanz machen und so. Und dann, ich bin wirklich kurz davor, dass ich dem einen Push gegeben oder so, aber ich bin dann eigentlich wirklich so richtig schlimm mit einem bösen Blick angeschaut und bin dann auch davon. Und am nächsten Tag ist halt dann noch meine grosse Schwester, die hat dann dem auch so gesagt, ja, das war gar nicht gut von dir gewesen und hat dann wirklich so richtig, ja, dann so, hä, ich habe gar nichts gesagt und so. Ja.
Also mich hat das extrem berührt, weil du einfach gemerkt hast, die ganze Familie, vor allem eben auch die Schwester, steht voll hinter dem. Und ich musste nur mit dem Kopf nicken, dann wären sie den vertopfen. Mhm. Und das hat mich stolz gemacht. Das hat mich echt stolz gemacht. Es hat mich irgendwie cool gedacht. Einfach, es hätte ja anders können sein, dass sich die Schwester bedroht fühlen, im Sinne von, dann werde ich plötzlich auch noch gemobbt, weil ich so eine Brütsche habe. Und das hat uns als Familie insgesamt natürlich viel mehr zusammengeschweißt.
Wenn ein Mädchen ein Bub sein will oder ein Bub ein Mädchen, ist die Angst der Eltern häufig gross. Die Angst, dass Kind gecancelt werden könnte, dass die anderen Kinder nichts mehr mit ihm oder ihr zu tun haben. Die Realität ist meistens eine andere. Die Kinder akzeptieren schnell. Wir haben einen Kinderreporter von der SRF-Kindersendung Zambo gefragt, wie sie das sehen. Was, wenn ein Mädchen ein Bub wird oder umgekehrt?
Also ein sehr guter Kollege von mir hat auch etwa mit 8 Jahren angefangen, sich so in Richtung Mädchen zu bewegen. Und ist dann relativ schnell, fast könnte man sagen, junge Dame geworden. Und bei uns ist er bei den meisten relativ akzeptiert geworden. Und wir sind manchmal fast kleifensüchtig gewesen. Zum Beispiel so in der 6. 5. Klasse, wo wir wandern sind, sind wir Buben in Jeans, Shorts oder so, T-Shirt rumgelaufen. Und er hat Hotpants und Topchen anhaben. Dann schwitzt man natürlich auch nicht so viel.
Also ich finde halt, wir sind im 21. Jahrhundert und ich finde, jeder darf sich anziehen, wie man will und auch jedes Mädchen darf von mir eine Glatze haben, das ist mir eigentlich egal. Man muss nicht jemand anderem gefallen, man muss sich gefallen und ich glaube, wenn man auch an sich glaubt, dann findet man auch einen besseren Weg durchs Leben, als sich durchzuzwängen, wenn man so sein will, wie zum Beispiel deine Eltern das wollen.
Also ich glaube, als Bub erntet man auf der Straße schon ein bisschen komischen Blick, wenn man geschminkt dort durch die Straße läuft.
Also ja, ich finde eigentlich auch, so wie wir jetzt in unserer Kultur da leben, in der Schweiz, kann man sich eigentlich auch anziehen, wie man will.
Also ich glaube, man sollte sein Kind lieben, egal wie es ist, egal ob es jetzt eine Behinderung hat oder ob es jetzt als Mädchen geboren wurde und ein Bub will sein oder als Bub geboren ist und ein Mädchen will sein. Ich finde, man sollte es einfach akzeptieren, wie es ist.
Also es ist nicht irgendwie wie jetzt, wenn man jetzt eine Banane hat und nein, die ist irgendwie geschimmelt. Die könnte man jetzt zum Beispiel wegrühren, aber das kann man so jetzt nicht mit meinem Kind machen.
Also ich finde einfach, tendenziell kann jeder eigentlich ein Mädchen sein oder ein Bub sein. Die Menschheit hat einfach ein Problem, wenn jeder plötzlich ein Bub sein will.
Kinder reagieren meistens vorbildlich, akzeptieren ziemlich schnell. Die Erfahrung hat auch Tanja Martinez gemacht. Sie ist Heilpädagogin und beim Transgender Network Switzerland sie kurzum Ressortleiterin für schulische Fragen.
Also ich selber habe unglaublich schöne Erfahrungen gemacht, also die schönsten und wertvollsten eigentlich in meinem Leben, was die Reaktion von den anderen Kindern anbelangt. Ich könnte da stundenlang schwärmen. Ich staune, wenn man das thematisiert. Also viele haben ja dann auch immer Angst, dass dann das wie zu viel Platz einnimmt im Schulalltag und dass die anderen Kinder zu kurz kommen und andere Themen. Und ich habe das überhaupt nicht so erlebt. Man kann das kurz, wenn man eine klare Haltung hat dem gegenüber und das kurz informiert, habe ich eigentlich von den Kindern eher so erlebt. Ja, ist gut, also können wir jetzt in Pause, dann haben wir das geklärt. Gut.
Als Heilpädagogin hat sie selber ein Transkind in der Klasse gehabt und ist so überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden. Ein Kind, das über längere Zeit auffällig war, Mühe hatte mit Lernen und Konzentrieren.
Das war ein langer Leidensweg, bis wir, die Lehrperson und ich, überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass so etwas dahinter stecken könnte. Weil auch ich als Pädagogin habe von dem nichts erfahren, weder in der Ausbildung noch in meiner Arbeit als Heilpädagogin direkt.
Unwissen führe schnell zu Willkür. Es sei darum sehr wichtig, dass in der Schule aufgeklärt werde, dass die Lehrpersonen informiert sind.
Dass wir ein Handlungskonzept entwickeln für Schulen, nicht wieder mit einem riesen Aufwand. Ich weiss selber, dass man sehr ausgelastet ist, wenn man in der Schule arbeitet, aber dass man weiss, wo ane bei solchen Fragen, zu wem, dass man dort gut beraten ist. Und das grösste Problem sehe ich in der Unwissenheit der Fachpersonen selber, richtig zu reagieren in so einem Moment. Leider ist es ein Tabu auch in der Schule immer noch. Zum Teil auch verständlich. Es gibt so viele Themen, die auf die Schule einschwemmen, dass man irgendwann einfach die Augen klappen und die Ohren klappen. Auf eine Art, man muss sich ja auch ein bisschen schützen, zumacht, oder? Sagt, wir haben jetzt schon genug, jetzt kommt wieder ein neues Thema, aber die Kinder existieren, sie sind da, sie sind unter uns in diesen Schulen und sie leiden und sie brauchen einfach eine Stimme.
Die Lehrer müssen also A. wissen, an wen sie sich wenden können und B. müssten sie auch schon in der Ausbildung von diesem Thema gehört haben. Kinder, die trans sind, die 24 Stunden am Tag in einer Rolle sein müssen, die ihnen fremd ist, kommen schnell in eine grosse Erschöpfung, sagt Tanja Martinez. Wegen der grossen Belastung ist es wichtig, dass es für Kinder und Eltern einen Ort gibt, der niederschwellig Hilfe anbietet, wo nicht gerade 100 Abklärungsgespräche auf sie einprasseln.
Weil es ist wirklich tatsächlich so, dass die Kinder auch in die Erschöpfung kommen und zum Teil dann auch anfangen, das wie verleugnen und sagen, nein, ich bin doch nicht so, weil es einfach nicht mehr mag. Eben, die Gespräche und dass man dann ums Kind herumredet, oder? Was muss man jetzt für das Kind machen, über das Kind redet und das Kind eigentlich an sich vergisst. Weil wenn man nämlich mit dem Kind im Dialog ist, dann braucht es vielleicht gar nicht so viel Gespräch, dann langen mal vielleicht einfach nur die besten Kollegen und dann wartet man ein halbes Jahr und dann macht man das nächste, oder?
Schritt für Schritt abklären, einem Kind genug Raum lassen und aufs Kind hören. Das sei das Wichtigste. Auch der Tanja Martinez, die viele Trans-Kinder gesehen hat, stelle ich nochmal die Frage, wie man dann wissen kann, ob ein Kind einfach gerne in eine andere Rolle schlüpft oder wirklich trans ist.
Es ist wirklich nicht vergleichbar, weil das hebt sich total von Äußerlichkeiten ab. Das ist wirklich innerlich. Ich habe dann auch mal am Anfang zu dem Kind gesagt, ja, irgendein Satz, dass ja, weisst, dass du dich ja als Bub fühlst. Und das Kind hat mich dann ganz verdutzt angeschaut und gesagt, also ich fühle mich ja nicht wie ein Bub, ich bin ein Bub.
In einem Körper geboren sein und sich trotzdem im anderen Geschlecht fühlen, konkret trotzdem ein Schnäbi können sagen, ich bin ein Mädchen, für das braucht es eine starke Überzeugung und Mut und Lebensfreude, sagt Tanja Martinez. In den Schulen gibt es also Handlungsbedarf. Wo sonst noch? Bei den Behörden, bei der Änderung vom Geschlecht im Pass, sagt Maron sein Vater. Dagmar Pauli, Chefärztin vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, schließt sich dieser Meinung an.
Ich fange mal mit den Behörden an, weil da ärgere ich mich wahnsinnig drüber. Das ist aber sehr unterschiedlich. Es gibt tolle Behörden und es gibt Behörden, die tun wahnsinnig mühsam mit ganz klaren Zeugnissen auch von unserer Seite her, Sachen nicht zu bewilligen, wie zum Beispiel Namensänderungen, und die den Leidensdruck damit enorm erhöhen für die Betroffenen, weil wenn man als Mädchen lebt und wie ein Mädchen aussieht und sich als Mädchen fühlt und die ganze Zeit so ein Zeugnisse bekommt, wo ein Jungenname draufsteht, mit denen man sich dann bewerben soll zum Beispiel, das ist einfach schlecht.
Und dann wäre da noch Gesellschaft, wo häufig immer noch sehr heftig reagiert bei dem Thema, Unverständnis zeigt, verwirrt ist. Etwas, was ich beim Machen von dieser Sendung immer wieder gemerkt habe. Warum sollte jetzt ein Mädchen ein Bub können sein? Das ist doch nur eine Phase. Das muss doch jetzt nicht auch noch kommen. Die hätte man halt anders müssen erziehen. Das sind Aussagen, die ich immer wieder höre. Oder wie es ein Kinderreporter gesagt hat.
Die Menschheit hat einfach ein Problem, wenn jeder plötzlich ein Bub sein will.
Es sind Ängste, die da häufig mitreden. Was wäre, wenn alle so wären? Die Antwort ist einfach und bei fast jedem neuen Phänomen die gleiche. Es sind aber nicht alle. Und wenn man den Leidensdruck von jungen Transmenschen anschaut, weiss man auch, das macht niemand freiwillig. Man macht es nicht einmal, man ist es. Auch Dagmar Pauli sieht im Unverständnis vor allem undefinierte Ängste.
Ja, also wenn man das noch ein bisschen tiefgründiger angucken will, ist es wahrscheinlich so, dass es die Angst ist der Gesellschaft vor der Aufweichung der Geschlechterkategorien, weil vieles in unserer Gesellschaft ist noch auf diese Geschlechterkategorien aufgebaut und die Angst, wenn das verloren geht, oh Gott, zum Beispiel, was passiert, wenn dann Männer Kinder kriegen können? Also Männer, die auf dem Papier Männer sind und dann aber nicht operiert und können, dann kennen, oh Gott, und was passiert dann? Eigentlich würde ja nichts passieren, außer dass er dann ein Kind hat, oder? Aber solche Ängste spielen da, glaube ich, eine Rolle.
Sie sieht aber auch die positive Seite. In unserer Gesellschaft hat sich auch schon viel da. Noch vor kurzem sei es zum Beispiel zwar akzeptiert gewesen, wenn ein Mädchen ab und zu wie ein Bub rumgelaufen ist, umgekehrt aber gar nicht.
Die Toleranz gegenüber weiblichem Verhalten bei Jungen ist deutlich gestiegen in der Gesellschaft. Das war früher ein No-Go, dass ein Junge sich wie ein Mädchen gekleidet oder verhalten hat. Und das ist zunehmend wirklich auch gut akzeptiert. Es hat wahrscheinlich mit der Verbesserung der Position der Frau zu tun.
Vielleicht wird die Rolle vom Geschlecht sich in Zukunft noch viel mehr verändern. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Gesellschaft, wo man das Geschlecht gar nicht mehr über das Verhalten definiert. Wäre das denkbar?
Für mich ist es eindeutig vorstellbar. Und zwar deswegen, wenn ich mir vorstelle, wenn Sie jemanden im Mittelalter gefragt hätten, ob das vorstellbar ist, was heute hätte, die ja alle gesagt, nein, das ist nicht vorstellbar, weil die Gesellschaften können sich ja in Hunderten von Jahren so verändern, dass die überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen sind. Das ist natürlich vorstellbar, dass das Geschlecht eine untergeordnete Rolle spielt und dass man vielleicht sich über ganz andere Eigenschaften definiert, wo es keine Unterschiede gibt in Mode und Verhalten, aber vielleicht dann trotzdem noch die Mehrheit der genetisch so und so geborenen bisschen mehr in die eine Richtung tendiert und die Mehrheit ein bisschen mehr in die andere Richtung tendiert, aber dass man das gar nicht so bewertet. Und eines Tages, wenn die Menschen dann gefragt werden, was ist typisch männlich vom Verhalten, dass die sagen würden, wieso Verhalten? Was hat denn das jetzt gerade mit dem männlich zu tun? Das könnte ja sein, oder?
Transkind, Kind, wo im falschen Körper geboren sind, Kind, wo anders sind, obwohl sie einfach normal sein wollen. Wo einem zum Nachdenken bringt, über das Anderssein, über Toleranz, über medizinische Behandlungen, über die Rolle vom Geschlecht. Trotz der gesellschaftlichen Hürden hat der Transweg beim 11-jährigen Aaron bis jetzt gut funktioniert. Auch weil die Eltern gelernt haben, die Meinung von anderen zu ignorieren, sagt die Mutter.
So hat man einfach nur das Kind blockiert und das Kind wird zum Leiden kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bei allem, bei allen Situationen, die wir so erlebt haben bis jetzt als Familie, das Wichtigste war, dass man einfach auf die Familie hört und schaut und es einfach egal ist, was die Leute erzählen. Egal, was der Nachbar sagt, egal, was sogar die Familie selber sagt. Einfach, es ist immer gut gemeint, das wissen wir schon, aber schlussendlich sind Medien, die müssen entscheiden, mit dem Kind zusammen, und es muss dem Kind gut gehen. Und das ist echt das Wichtigste.
Sendung. Doppelpunkt. Heute Dienstag aber rund um Transkind, wenn die Phase keine Phase ist. Von der Patricia Banzer gibt es nachzuhören, online oder als Podcast unter srf1.ch.
SRF 1 Doppelpunkt.
Und von der jüngsten Generation geht es jetzt an diesem Dienstagabend zu der ältesten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.